SWR 2 Leben.
Ich erlebe seit geraumer Zeit etwas, was schon Millionen anderer Väter vor mir durchgemacht haben.
Ey, ohne gut wie Meeressex. Wir patrouillieren wie in der Nacht. Paar Jungs wie Mercedes. Suchen bei der Ampel wieder Blickkontakt.
Ich erlebe, wie mein Sohn erwachsen wird. Er ist inzwischen 17. Längst überragt er mich an Körpergröße und seit er ins Fitnessstudio geht, wahrscheinlich auch an Muskelkraft. Pubertät, eine schwierige Zeit. Wie macht man es richtig? Als Vater, als Eltern. Das interessiert mich seit den ersten Regungen der Pubertät meines Sohnes. Nicht so einfach das. Ich habe ein paar gefragt, die es wissen müssten, aus eigener Erfahrung.
Qualitativ ist die Mannschaft, denn die Jungs wertlos, alles bewahre, spielen FIFA zu mir mit der Mannschaft.
Ich bin Maja Overbeck, 51 Jahre alt. Ich habe mich vor 3 Jahren aus dem Marketing verabschiedet, um Bücher zu schreiben und ich habe einen 17-jährigen Sohn.
Mein Name ist Rudolf Linzen. Ich bin 61 Jahre alt, vom Beruf Redakteur und ich habe 3 Söhne, 25, 22, 15.
Mein Name ist Jan Weiler, ich bin 51, ich bin Schriftsteller und habe einen 16 Jahre alten Sohn.
Maja Overbeck und Jan Weiler haben Bücher über die Pubertät ihrer Söhne geschrieben. Und mein Redakteur Rudolf Linzen hat mit mir in einigen Gesprächen über dieses spannende Thema nachgedacht und seine Erfahrungen mit meinen ausgetauscht. Tja, irgendwann kam der Tag, an dem sich etwas geändert hat im Zusammenleben mit unseren Söhnen. Mein Sohn etwa freute sich früher fast immer, wenn ich zu ihm in sein Zimmer kam, vielleicht um mit ihm zu spielen. Er freute sich, wenn ich die Tür von innen zumachte. Irgendwann freute er sich aber eher, wenn ich die Tür von außen zumachte. Papa, rausgehen. Ich wusste, das war ein Signal. Durch welche Vorboten kündigt sich die Pubertät der Söhne an?
Das war natürlich der zunehmende Widerstand. Er war noch nie jemand, der immer brav das gemacht hat, was wir gesagt haben, aber das kategorische, nein, das mache ich jetzt nicht, das fing erst eigentlich so mit 13 an und wurde dann zu immer mehr Themen auch immer massiver.
Ich fand sie alle entzückend anders und ich war neugierig. Neugierig war lange meine Haltung. Richtig anders wurde es, als mein ältester Sohn sich als Lernschnecke entpuppte. Da machte ich mir Sorgen. Richtig mit Pubertät und Anderssein habe ich es beim dritten Sohn zu tun. Da gibt es dann auch Auseinandersetzungen.
Er wollte nicht mehr so viel kuscheln und nicht mehr so viel Nähe haben. Es war ihm dann peinlich oder zu blöd. Und er wurde rabaukiger, er wurde irgendwie robuster, physischer, als das früher war. Und er fing an, Sachen zu machen, die mir nicht gefallen haben.
Wir hatten den Maler im Haus. Der hat ein Gerüst aufgebaut, auf dem er da rummalerte. Und bei einem Tür- und Angelgespräch zwischen meinem Sohn und mir habe ich diesen Maler bewundert und gesagt, wie kann der das da auf dem Gerüst und die Decke malen, das wäre ja mein Horror. Und dann sagte mein Sohn, ich kenne das ja, es ist jetzt gar nicht so schlimm, Mama. Wir sind ja da an Silvester auf das Gerüst um meine Schule geklettert, um uns dann vom Dach das Feuerwerk anzuschauen. Und das war einer dieser Momente, die ich tatsächlich öfter mit ihm habe, wo mir das Herz stehen bleibt. Insbesondere geht es irgendwie immer um das Thema Höhe, wo er sein Risiko sucht und ich weiß tatsächlich dann nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ich hole meine Söhne oft von einem Platz ab, von dem es aus hinauf ins Dorf geht. Da fahren nicht so viele Busse. Ich will den Ältesten abholen und gucke und denke, das ist er nicht, das ist er nicht und fahre noch näher ran. Doch, er war mit einer Irokesenfrisur, frisch gemacht vom Friseur, lächelte mich an und ich war einfach total erstaunt. Das darf nicht wahr sein. Das hat mich erst mal nur geblafft. Dann war ich einfach erstaunt, fand das mutig, aber wenig später kamen viele Bedenken, so kann man nicht rumlaufen, du wirst mit den Leuten, mit denen du es zu tun hast, in der Ausbildung Konflikte haben und so weiter.
Mein Sohn hat keine Mutproben in dem Sinne veranstaltet, aber er hat irgendwann aufgehört, sich darüber zu beschweren, dass ich rauche. Es war vorher ein Riesenthema und plötzlich hat er sich überhaupt nicht mehr darüber beklagt, dass ich rauche. Und nach einem Vierteljahr habe ich begriffen, warum. Er hat nämlich selbst angefangen zu rauchen.
Fünf aus ist Gott im City. 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51
Mein Sohn braucht zu Fuß zu seinem Gymnasium gerade mal 5 Minuten. Er kann also morgens viel länger liegen bleiben als alle seine Mitschüler. Weil er aber oft bis spät in der Nacht wach bleibt, ist er trotzdem hundemüde morgens. Der Schlaf wird dann nachmittags nachgeholt. Das sieht dann so aus. Ich komme in sein voll verdunkeltes Zimmer, so um 14 Uhr. Er ist gerade von der Schule nach Hause gekommen und liegt jetzt im Tiefschlaf im Bett. Auf seinem Handy hat er sphärische Klänge einer YouTube-Wellness-Einschlafmusik angeklickt, die mich an ein Gute-Nacht-Lied aus seiner Spieluhr früher erinnert. Auf dem Bettvorleger liegen sein Rucksack, sein Handy am Ladekabel, dazu ein paar verknüllte Socken, direkt neben einem Teller mit Resten von Maultaschen mit Karottengemüse, der meiner Einschätzung nach von vorgestern Abend stammen dürfte. Was er tut? Er chillt.
Dazu fällt mir ein, dass eine Stelle in meinem Buch, wo ich darüber schreibe, dass die Freizeitbeschäftigung hauptsächlich darin besteht, auf dem Bett zu sitzen und zu starren, jetzt 2 Jahre später korrigiert werden muss, in auf dem Bett zu liegen und zu starren. Weil wirklich dieses, ja, es sind auch tatsächlich oft Stunden, die er nachmittags schläft oder eben auf dem Bett liegt und in sein Handy starrt.
Das Letzte, was sich so ereignet hat, ist mein jüngster Sohn, der ist in den Keller gezogen, weil er dachte, er hätte da die vermutlich weiteste Entfernung zu meinem Raum im Dach. Stimmt auch. Und ich ertappe ihn oft, dass er da eben abgedunkelt sitzt, damit das Licht vom Schirm, wenn er seine Spiele spielt, das ist dann einfach besser. Und ich denke, der ist zum Höhlenmenschen degeneriert.
Ich schlafe weder nachts gut noch in Autos, Zügen oder Flughäfen oder Flugzeugen. Mein Sohn hingegen schläft bei jeder Gelegenheit. Er muss nach der Schule sich einfach mal ein bisschen hinlegen, wacht dann auf, isst was, muss sich danach ein bisschen ausruhen. Und wenn er aufgestanden ist, um mich anzumeckern, muss er sich wieder hinlegen, weil das so anstrengend war.
Die Pubertät der Söhne, das bedeutet zunächst Mannwerdung. Der männliche Körper vollendet sich allmählich in all seiner Pracht. Mein Sohn hilft da etwas durch Krafttraining nach. Und nach dem Gym wird der Körper beduftet mit Sauvage von Christian Dior, einem schweren Duft, der mich irgendwie an Mittel zur Schädlingsbekämpfung erinnert. Und wenn er ausgeht, dann gerne im Trainingsanzug des SSC Neapel.
Die Kleidung bringt mich wirklich zum Lachen, weil auch mein Sohn gerade entdeckt hat, er hat sich das Knie verletzt gehabt und ist deshalb immer mit Jogginghose in die Schule gegangen. Das hat er aber jetzt beibehalten. Das findet er einfach jetzt lässig, immer in Jogginghose in der Schule aufzuschlagen.
Meine Söhne sind alle agil und machen Sport, haben auch Kampfsport gemacht. Ansonsten zeigen die mir schon gerne die körperliche Kante, denn die sind mittlerweile alle größer und stellen sich dann vor mich hin, bauen sich auf und machen sowas wie so einen Brustkick, ja, also so die Brust mal kurz raus. Und das ist dann so unter Junglöwen eine Ansage, also hier bin ich und komme dann nicht zu nah.
Ja, mein Sohn ist ein großer Dufter. Er bevorzugt so ein komisches Parfum von Gucci. Ich finde persönlich, er riecht wie so ein depressiver Blumenhändler und zieht sich sehr modisch an. Also jedenfalls die Mode, die in seinem Freundeskreis gerade in ist. Das sind alles so bequeme Hosen, stelle ich fest, und wahnsinnig teure Sweatshirts. Mit den Frisuren hat das nicht mehr so. Also wir hatten mal sowas Undercut-artiges am Start. Dann wurde kurzzeitig blondiert und jetzt ist alles ganz kurz. Spart uns den Friseur.
Und dann noch die Musik, die alles begleitet. Rap, Hip-Hop, Raf Camora und wie sie alle heißen. Die Heroes von meinem Sohn. Und dann die ewigen Diskussionen, ob die bösen Gangster-Rapper alles nur spielen oder wirklich so sind. Pubertät. Ein Prozess, an dessen Ende Selbstständigkeit und eine neue Identität stehen. Was passiert da eigentlich?
Also es ist auf jeden Fall ein Prozess der Ablösung, der immer stärker wird. Und zu seinem Widerstand, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist auch jetzt sehr deutlich der Rückzug dazu gekommen, was mir sehr schwer fällt, weil wir immer sehr offen miteinander waren. Ich fast stolz war, wie viel Gespräche ich mit meinem Sohn noch habe, das hat deutlich abgenommen. Und ich glaube, es ist dieser Wunsch gerade zu mir, zu der ein sehr enges Verhältnis hatte, sich auch die Distanz selber zu erarbeiten.
Ja, ich erlebe das so als auch eine Suche, wer bin ich, gerade auch bei ihm. Und bei der Suche störe ich. Es sei denn, es geht dann um Diskussionen, also zum Beispiel Urheberrechtsreform vor dem Europäischen Parlament, weil ich da eine andere Meinung hatte. wird diskutiert, aber im Wesentlichen bin ich ausgespart und auch ausgesperrt.
Zu Hause spielt sich ein Komplettumbau meines Kindes ab. Körperlich, geistig, seelisch, biologisch, neuronal. Und wenn das nicht manchmal so wahnsinnig nerven würde, wäre es eigentlich wahnsinnig interessant und erstaunlich, was sich da tut. Was nervt, ist diese jugendliche Borniertheit, also so dieses konsequent dagegenhalten, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Die Suche nach Konflikten und das Aufrechterhalten von Konflikten und das immer wieder Anrennen gegen den Alten, ne, das habe ich auch gemacht, machen alle.
Bei uns knallt es gerne zum Thema Zimmerhygiene. Ich habe eine Stauballergie, mein Sohn leider eine Staubsaugerallergie. Und wenn die Flusen unterm Bett größer als Tischtennisbälle werden, kommt es regelmäßig zum Showdown. Eine Art wöchentlich wiederkehrender Ritualkonflikt.
Das sieht so aus, dass ich mir eine Weile sein Zimmer angucke, in dem sich Teller stapeln, Fliegen in abgestandenen Essensresten rumkrabbeln, leere Flaschen rumstehen. Also eine Weile lasse ich immer los und denke, okay, das ist seine Bude, aber irgendwann explodiere ich und dann kriege ich einen Anschiss dafür.
Ja, ich habe leider die Neigung, etwas zu erklären, weil das ja auch mein Beruf ist und ich es gut kann. Und das wird dann als Belehrung sofort empfunden und dann ist Ende Diskussion. Also ich muss schon aufpassen, dass ich, sag mal, das Rad der Unterhaltung am Laufen halte durch Zuhören.
Es gibt so klare Regeln, ne? Er muss hier und da mal Müll runterbringen oder Altpapier raustragen. Und man kann es hinstellen, wo man will. Er steigt einfach drüber. Und zwar, wenn es nach ihm geht, wochenlang. Und wenn man ihn darauf hinweist, dann kriegt man mächtige Ansagen, er habe dafür echt keine Zeit. Also echt jetzt, ne? Und man soll ihm damit nicht so tierisch auf den Keks gehen. Und wenn es einen stört, warum macht man es dann nicht selber?
Pubertierende sind ja so etwas wie halbmündige Mischwesen. Zum einen erwachsen und dann auch noch ein bisschen Kind. Irgendwie was dazwischen. Der Familientherapeut Jesper Juhl hat einmal gefordert, in eine gleichwürdige Kommunikation mit ihnen zu treten. Wie geht das? Spricht man wie mit Kindern oder eher wie mit Erwachsenen? Wie ist das, sich mit einem Mischwesen auseinanderzusetzen?
Also ich denke, dass Jesper Juhl mit gleichwürdig schon eher die Augenhöhe spricht, den Erwachsenen meint. Und das ist auch meine Überzeugung. Das, was er mir zu sagen hat und die Meinung, die er vertritt, die nehme ich ernst. Ich vertrete wirklich sehr stark diese Einstellung, zuhören, nicht besserwisserisch sein, offen sein für manchmal sehr schräge, aber vielleicht doch irgendwie interessante Meinungen.
Ja, das würde ich gerne immer haben, diese Haltung des Gleichwürdigen und auf selber Augenhöhe. Aber ich muss einfach trotz besseren Wissens eingestehen, ich schaue als Vater ja immer auf den Sohn und aufs Kind, also auf das, was war. Und dann sehe ich Befürchtungen, hoffe auf gute Zukunft. Und das ist schon ja so ein Blick, der mal kleiner machen kann.
Ich glaube, er meint damit, dass man die immer ernst nehmen soll. Und da hat er recht. Also das heißt nicht, dass man immer einer Meinung sein muss oder dass man nun ständig so auf die eingeht, dass die das Gefühl haben, Papa und Mama finden alles dufte, was ich mache. Man kann ruhig mal Haltung zeigen und sagen, was man nicht mag oder was man falsch findet. Aber wenn so jemand sagt, er macht kein Französisch, weil er nie vorhat, dahin zu fahren, dann muss man dieses Argument ernst nehmen und sich nicht darüber lustig machen.
Mein Sohn und ich, wir sind eigentlich ein gutes Team, aber wir zoffen uns heute doch öfter als früher. Ganz plötzlich oft und dann ganz heftig. Ich denke zu wissen, dass es dabei für meinen Sohn nicht immer nur um Argumente geht, sondern einfach auch darum, seinen Standpunkt zu verteidigen, seine neue Autonomie auszudrücken. Und trotzdem diskutiere ich mich immer wieder in Rage. Gleichwürdige Kommunikation. Das klingt sehr theoretisch. In der Praxis schaffe ich das oft nicht, weil mir der Kragen platzt oder weil ich mich von dem kränken lasse, was mir mein Sohn da ins Gesicht sagt. Da dann drüber zu stehen, das ist für mich eine ganz schwere Übung. Gelingt es den anderen besser?
Nein. Aber ich unterscheide halt zwischen der einzelnen Situation, in der ich streite, wie ich mit jedem streite, der mich super persönlich angreifen würde, wo ich dann auch manchmal rausgehe, auch mit Tränen in den Augen, unfassbar wütend, brüllend, weiß ich nicht. Das ist aber die eine Situation. Und dann im nächsten Moment darüber zu reflektieren und irgendwie wieder den Zugang zu suchen zu einem Versöhnungsgespräch, das ist tatsächlich so mein Weg.
Ich selber bin eher dann nicht gekränkt, sondern bleibe argumentativ am Ball. Und was ich bei meinem Jüngsten dann erlebe, ist, der hat sich das ja alles schon abgeschaut. Er hat mich ja auch immer mit seinen älteren Brüdern gesehen, wie ich bin. Und er ist einfach von einer erstaunlichen Eloquenz und das geht dann richtig heiß zu. Dann höre ich auch auf, also müssen wir Frieden finden und einfach mal abbrechen, Luft holen und das ist ein Timeout.
Natürlich reagiere ich auch manchmal falsch und bin gekränkt oder beleidigt oder sauer oder so, wenn die nicht mitwollen zu ihren Großeltern, weil es da einfach langweilig ist. Man muss dann eben sagen, ja, das stimmt, es ist langweilig, aber es ist eine Konvention und die freuen sich, wenn du da bist, also schieb deinen Arsch ins Auto. So. Natürlich bleibt das nicht ohne Konflikte, das muss man aushalten, da muss man eben durch.
Mein Sohn hat neulich zu mir gesagt, als ich laut wurde, Papa, wenn du so rumbrüllst, dann will mit dir niemand diskutieren. Er spiegelt mich und nicht nur meine schönen Seiten. Ich erkenne mich oft in dem wieder, was er mir im Streit vorhält, und das ist nicht immer sehr angenehm. Die Pubertät macht nicht nur etwas mit den Söhnen, sondern auch mit uns Eltern.
Also mich macht sie selbstkritisch oder hat sie selbstkritisch schon gemacht. Plus das Feedback, was man ja so schön direkt ins Gesicht geschleudert bekommt, dass ich eben zu ehrgeizig bin, dass mir Schule viel zu wichtig ist, dass ich unlogisch bin oder dass ich halt zu ängstlich bin. Ja, ich bin wahnsinnig ängstlich und da kann man auch mal durchaus drüber nachdenken, warum das so ist.
Vor allen Dingen beim Jüngsten, wenn wir miteinander sprechen, dann denke ich, da steht mein alter Ego vor mir und das ist manchmal wirklich eine Heimsuchung. Also einerseits kommt mir sehr bekannt vor, dann sehe ich mich gespiegelt und denke, oh Gottes Willen, was mache ich da? Was macht er mit mir? Und wenn wir es in einem ruhigen Moment mal so ein bisschen austauschen, dann kommt ein Lächeln auf, eine Entspannung.
Ja, das kommt schon zuweilen vor, dass er mir was vorhält, was vorwirft und ich dann im Nachhinein sagen muss, da hat er recht. Je älter ich werde, desto konservativer werde ich auch. Und wenn er mir dann sagt, Papa, du warst doch selber mal irgendwann ein cooler Typ, dann gibt mir das schon einen Anlass zum Nachdenken. Die Jungs haben ein riesiges Problem, weil sie einer Generation angehören, deren Eltern schon in der Popkultur sozialisiert wurden. Das ist schon schwierig, diese Abgrenzung zu Eltern, die selber relativ genau wissen, wie Jugendkultur funktioniert. Da können die Kinder sich ja fast nur noch abgrenzen, indem sie radikal andere Einstellungen vertreten.
Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Belinda von Instagram auf meine Guestlist. Menthol in der Kippe, Soda im Drink, der Chick will, dass ich...
Was ist der goldene Weg? Hart durchgreifen oder einfach nur wohlwollend zuschauen? Zum Beispiel beim Thema Alkohol. Was spricht für laufen lassen? Was spricht für Restkontrolle?
Ich glaube, Restkontrolle ist schon eine Sache, die Eltern lange tun sollten, dass ich mich halt kümmere, dass ich irgendwie da präsent bin und die Dinge mitkriege. Und dann geht es wahrscheinlich um Thema Drogen oder so, wenn die Sache aus dem Ruder läuft, dass ich dann einfach eingreifen muss. Was aber nicht heißt, dass wenn ich weiß, dass mein Sohn hier und da mal kifft, dass ich ihm das ständig vorhalte und ihm erzähle, wie ungesund Drogen sind.
Bislang hat sich alles geregelt, auch die Drogenexperimente meines mittleren Sohnes. Das hatte mich, als ich dann entdeckte, doch sehr erschreckt. Das hat er aber selber geregelt. Also darauf zu vertrauen, dass das ein Abschnitt ist, an dem sich viel ändert und dass wir da wieder rausgehen, das kommt aber auch nur in einer ruhigen Minute, muss ich zugeben.
Ich glaube, was gut ist in so einem Fall, ist sich dafür interessieren, dabei bleiben. Den einfach nur anzukacken, weil er betrunken ist, ist ja Quatsch. Also irgendwann ist jeder mal betrunken und da ändern die Eltern sowieso nichts. Was man machen kann und machen sollte, finde ich, ist, dass man sagt, Junge, behalte die Kontrolle. Guck, dass du nie in eine Situation gerätst, wo du nicht mehr selber entscheiden kannst, was du tust. Und zweitens, wenn du, egal wo du bist und egal wie weit das ist, wenn irgendwas nicht gut läuft, rufst du an und dann hole ich dich. Das muss man eben anbieten.
Mich hat die Pubertät meines Sohnes nochmals in meine eigene Pubertät zurückgeführt. Erinnerungen wurden wach und späte Selbsterkenntnisse.
Also bei mir in der Pubertät war es halt so, dass meine Eltern es nicht haben konnten, wenn ich sie kritisiert habe. Insofern habe ich es dann irgendwann nicht mehr gemacht. Und wenn ich mir das vorstelle, dass mein Sohn auch so wäre, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil er eben so kritikfreudig ist und auch in so einem Extrem. Und so weh das tut, so wenig möchte ich das missen.
Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen meiner Pubertät und dem meiner Söhne. Meine Eltern trennten sich früh. Ich war im Heim. Es gab viele äußerliche Regeln, die einfach dazu dienten, dass wir gut zusammen sein konnten. Und es gab wenig Einwirkungen, also so weltanschauliche. Die Hemden mussten auf den Haufen sein, aber welches ich dann anziehe, völlig egal. Und als mir das so klar wurde, dass das ein guter Raum für mich war, also in einer großen inneren Freiheit zu sein, habe ich mich mehr und mehr zurückgehalten und mehr Geduld entwickelt bei meinen Söhnen.
Als ich in dem Alter war, in dem mein Sohn jetzt ist, bin ich sitzen geblieben in der Schule und es war alles ganz furchtbar und ich hatte immer das Gefühl, ich mache eigentlich alles falsch und ich kann gar nichts. Und wenn ich meinen Sohn da so rumschlurfen sehe und er hatte vielleicht so eine schulische Niederlage gerade, dann tut mir das schon sehr, sehr leid. Und ich denke dann immer Kopf hoch, das ist jetzt im Moment gerade totaler Scheiß, aber es wird besser mit der Zeit.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Pubertät meines Sohnes eigentlich keine wirklich gravierende Problemphase. Mir ist aufgefallen, viele Eltern sehen gar nicht das Schöne an dieser Zeit. Ich bin froh, dass ich nie vergessen habe, dass es eine große Freude ist, meinen einzigen Sohn heranwachsen zu sehen.
Ich finde es wundervoll, dass mein Kind mit mir auf Augenhöhe ist plötzlich und dass ich nicht nur der Leithammel sein muss, sondern dass ich diskutieren kann. Und das Zweite ist, dass ich ein Fan von Veränderungsprozessen bin. Ich mag nicht gerne stehen bleiben und insofern ist die Pubertät natürlich für mich auch toll, weil ich das gerne beobachte, was sich da verändert.
Für mich ist das allerschön zu sehen, wie aus drei Jungs Männer werden, die starke Aspekte auch, die ich in mir trage, leben und denen noch eine weitere, neue, etwas andere Gestalt geben. Und das begeistert mich.
Ach, ich finde, das Schöne ist zu sehen, wie der immer männlicher wird und ganz im Innern trotzdem mein Kind bleibt. Und schön ist zu sehen, wie er mit seinen Freunden umgeht und wie die eine Gemeinschaft bilden und wie die auch Probleme lösen, die sie da miteinander haben. Wenn ich das mitbekomme, bin ich immer ganz gerührt.
Gibt es einen Ratschlag für all diejenigen, die sich gerade die Haare raufen, weil sie nicht weiterkommen oder die das Kapitel noch vor sich haben? Was könnte man anderen Eltern mit auf den Weg geben?
Ich würde tatsächlich Ihnen nur raten, versuchen, die Perspektive zu wechseln und dass ich mich gleichzeitig vielleicht ein bisschen locker mache, weil es irgendwie ja allen nicht anders geht und ich mit diesem ganzen Thema ja nicht alleine bin auf dieser Welt.
Also Vertrauen, da ist Zutrauen auch drin, da ist auch der Glaube drin. Du schaffst es, deinen Weg gut zu gehen. Und meine Söhne spüren das, wenn ich das in mir trage oder wenn ich es verliere, merken sie auch die Skepsis, die da aufkommt und mögen das nicht. Und ich finde, das Vertrauen, das Zutrauen in seine eigenen Kinder, das ist wie der Treibstoff für die, gut ihre eigenen Wege zu gehen.
Ich würde sagen, cool bleiben, die Sache mit Humor nehmen und vor allen Dingen nicht so viel reden. Je mehr die Eltern quatschen, desto weniger reden die Kinder. Die Kinder behält man nur, indem man sie reden lässt.
Zu sechs im Mercedes, weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Sekt für die Mädels und auf 100 ein Fick. Der Gesetz keine Regeln, lass uns Kohle verdienen. Und niemals ohne mein Team.
Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Belinda von Instagram auf meine Guestlist. Menthol in der Kippe, Soda im Drink. Der Chick will, dass ich für sie so lala sing. Sie will mich intim. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Hautfarbe Ovo Maltine. Kokain in der Kabine zu zweit. Der Tod hat die Todespapiere verteilt. All meine Arabs sind heute Latinos. Chica que pase, die Boys sind Amigos. Sie best mit den Joint, lass die Homies dran ziehen. Gesmoked wird nie ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team.